Ja, ich möchte einsteigen mit dem Wochenspruch. Christiane hat gesagt, wir sollten ihn uns merken. Wir sollten ihn als Schlüssel, als Türöffner für den Tag nehmen. Und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass das gelingt. Das Wort aus dem Propheten Jesaja. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst zu mir. Worte des Lebendigen für uns. Worte, die man in vielen Kirchen lesen kann, auf den Taufstein oder Taufbecken. Und viele Kirchen feiern heute einen Taufgedächtnisgottesdienst und man nimmt diesen Wochenspruch und weil es dann auch auf dem Taufbecken steht, als Anlass, darüber nachzudenken, wie war das mit deiner Taufe? Lebst du daraus? Natürlich in den Landeskirchen hat man dann mehr die Säuglingstaufe im Blick und betont natürlich auch von diesem Wort her, dass Gott der Handelnde ist. Er hat uns geschaffen. Er hat uns erlöst. Er hat uns bei unserem Namen gerufen. Wir sind auf seinen Namen getauft. Er ist der, der aufgrund seiner bedingungslosen Liebe in unserem Leben heilsam handelt. Nicht aufgrund unserer Werke, Gott ist es. Natürlich kommen jetzt die anderen, die mehr auf Glaubenstaufe von der Sicht her stehen. Die sagen, im Neuen Testament werden wir aber aufgrund unseres Glaubens getauft, keine Säuglinge. Und dann hat man natürlich so ein bisschen die Gefährdung, dass man die eigene Entscheidung etwas überbetont, nach dem Motto, mein Ja ist es zu Gott, das mich gerettet hat. Aber das ist es nicht. Erlösung ist und bleibt Gnade. Unverdientes Handeln Gottes in unserem Leben. Und die Taufe symbolisiert das. Gott handelt. Also ich kenne keinen, der sich selber getauft hat. Bei den Säuglingen ist das klar. Aber auch die sogenannte Glaubenstaufe, die Leute werden getauft. Da geschieht etwas in ihrem Leben, was sie nicht selber tun können. Gott, das ist die Symbolik, ist der Handelnde. Dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht haben. Wir haben das gerade gehört im Psalm 121. Himmel und Erde gemacht. Er ist der Herr über alles. Und wir bekennen in der Taufe, dieser Gott soll der Herr in meinem Leben sein. Dieser Gott soll das Sagen haben in meinem Alltag. Und wir haben zwar heute jetzt keinen Taufgedächtnisgottesdienst, aber ich möchte das mal zum Anlass nehmen. Ich denke mal, in der einen oder anderen Form sind wir hier alle getauft. Manche sogar haben beides erlebt. Und ich möchte dich fragen, wie sieht das bei dir aus heute Morgen? Lebst du aus dieser Taufe, was du vielleicht als Säugling so erlebt hast oder vielleicht auch gar nicht mehr bewusst erlebt hast, aber in deiner Konfirmation hast du es ja dann eigentlich nochmal bestätigt. Du möchtest mit ihm zusammen sein, du möchtest mit ihm leben. Und da sind die anderen von uns, die gesagt haben, ja, als Säugling war ich nicht wirklich geistlich anwesend, ich habe nicht wirklich das bejaht, ich habe das hinterher nochmal festgemacht oder erstmals festgemacht mit meinem persönlichen Bekenntnis. Wie stehst du dazu? Wie lebst du daraus? Ist er der Herr, der das Sagen hat in deinem Leben, der dich in eine Beziehung hineinnimmt, der Befreiung, haben wir gerade gehört. Du bist jetzt befreit, zu tun und zu lassen, was er will. Du vertraust ihm die Führung deines Lebens an. Das wird ja in dieser Taufe symbolisiert. Wie sieht's aus? So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wir beide gehören zusammen. Nun bin ich mir sicher, als Jesaja damals diese Worte im Namen Gottes schrieb, hatte der keine Taufe im Blick. Das ist nicht eigentlich das Ziel dieser Worte. Und eigentlich geht es gar nicht mal so um Christen. Das hat Christiane ja auch gesagt. Ich habe so ein Computerprogramm, wo die Losung drin steht. Ich habe sie einfach rauskopiert und dann habe ich schon gemerkt, das ist schon christianisiert. Ne? Das kriegst du ja gar nicht heraus, dass hier gar nicht wir gemeint sind, sondern eigentlich Israel. Nehmen wir mal das Original. Ich nehme es nach dem Neuen Leben Übersetzung. Da wird es dann deutlicher. Doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Also, es geht um Israel. Natürlich, was hier Jesaja schreibt an Israel, hat natürlich Bedeutung über Israel hinaus. Ist exemplarisch auch für uns Menschen generell. Die Geschichte dieses Volkes beschreibt ja immer wieder, dass sie erlebt haben, Gott ist da, dass sie diesen Gott aber wieder ignorieren, von ihm weggehen und erleben, die Folgen ihres Weggehens schaden ihnen, Sünde schadet uns. Und dann bricht doch wieder so eine Sehnsucht auf, irgendwie brauchen wir Gott, und dann erleben sie, Gott kommt auf sie zu. Und Gott eröffnet ihnen wieder neu dieses Tor, dass sie eintreten können, nach Hause kommen können. Das ist die Geschichte von Israel, das ist die Geschichte von Christen, das ist die Geschichte der Menschheit dieser Welt. Und deswegen das, was Jesaja in seinem Buch schreibt, hat Bedeutung für uns, dass er ein Gott ist, der nicht aufhört, gnädig zu sein. Dass er ein Herz für uns hat und nicht aufhört, uns einzuladen, nach Hause zu kommen. Und darum geht es ja auch in diesem Wort, fürchte dich nicht, komm nach Hause. Steigen wir mal so ein bisschen ein in diese Geschichte. In den Kapitel 40 folgende, das ist ja das Wunder, was viele liberale Theologen nicht wirklich akzeptieren, schreibt Jesaja, der lange Zeit vor der babylonischen Gefangenschaft gelebt hat, schreibt von der babylonischen Gefangenschaft. Ich gehöre zu denen, die glauben, dass das prophetische Rede ist, dass Jesaja schon was schaut, was noch nicht ist, aber schon diese Situation beschreibt. Israel wird weggeführt. Und er beschreibt auch ganz konkret, warum. Warum führt Gott sie in eine Gefangenschaft unter einem heidnischen Volk und werden leben müssen lange Zeit in Babylon? Er sagt, weil ihr blind seid. Ihr seid blind für meine Gegenwart, ihr seid blind für meine Geschenke. Ihr ignoriert mich, da ist keine Dankbarkeit und keine Wertschätzung. Und er macht deutlich, ihr seid taub. Ich rede, aber ihr seid taub für mein Reden. Ihr hört nicht hin. Ihr wollt nicht hinhören. Wenn ich euch was sage, wenn ich euch meine Pläne mit euch aufzeige, ihr zieht lieber euer eigenes Ding durch. Und so hat Gott gehandelt. Und dieses Volk landete da, wo sie nie landen wollten. Dieses Volk musste da leben, wo sie sich nie hätten vorstellen, leben zu müssen. Geknechtet in babylonischer Gefangenschaft. Und sie waren alles andere als glücklich. Er schreibt davon, dass sie verzagt waren, dass sie sich verlassen fühlten, dass ihnen die Perspektive für ihr Leben fühlten, wie in der Sackgasse. Wie soll's weitergehen? Wir sind weg von zu Hause, der Tempel zerstört, in der Fremde. Gott, wo bist du? Sie fühlten sich verlassen von Gott. Sie fühlten sich vergessen von Gott. Und es gibt so ein Kapitel, wo sie sagen, Gott, wir haben den Eindruck, du kümmerst dich in keinster Weise mehr um uns. Und dann kommt Gott und sagt, Leute, schaut euch mal den Himmel an, die Sterne. Ich kenne jeden Stern mit Namen und ich habe sie in der Hand. Und so wie ich sie kenne, so kenne ich euch mit eurem Namen. Und ich habe euch nicht vergessen. Vertraut mir. Aber dieses Gefühl, vergessen zu sein, dieses Gefühl, vielleicht sogar abgelehnt zu sein von Gott, machte sie fertig. Ich glaube, das hält ein Mensch generell nicht gut aus, wenn andere Menschen dich ablehnen, wer das von euch schon mal erlebt hat. Es mag so harte Socken geben, so abgebrühte, denen macht das nichts. Die sind sich selber genug. Aber der normale, würde ich sagen, empfindsame Mensch, das macht was mit dir, wenn du abgelehnt wirst. Hältst du nicht gut aus. Und dann kommt vielleicht noch dieses Gefühl dazu, und du hast den Eindruck, so wie mein Leben gelaufen ist, das, was ich erlebt habe, Gott kann nicht für mich sein, der ist gegen mich. Hältst du nicht gut aus? An dieser Stelle möchte ich nochmal den Schnitt machen. Wir haben gerade darüber nachgedacht, deine Taufe, das Bekenntnis, was dahinter steht, in welcher Beziehung lebst du zu Gott? Hast du den Blick für seine Geschenke, für seine guten Gaben, die er dir jeden Tag gibt, oder bist du blind? Muss Gott heute Morgen dir sagen, hey, eigentlich bist du blind für meine Gegenwart in deinem Leben, du kriegst es gar nicht mit. Christiane sagte am Anfang nochmal, wir können so dankbar sein für dieses Geschenk, befreit hier Gottesdienst feiern zu können. Dann kriegen wir es mit, dass das ein Geschenk ist. Sind wir taub? Gott redet, auch heute Morgen wieder versucht hineinzureden in unser Leben. Ignorieren wir das oder sind wir Menschen, die sagen, Gott, ich möchte hören, was du willst. Ich möchte mit dir leben. Dein Wort sind Worte des Lebens, die Leben stiften und Leben entfalten. Wie lebst du in der Beziehung zu diesem Gott? Weißt du dich von ihm geliebt? Bist du gewiss heute Morgen, dass du sagen kannst, dieser Gott ist für mich? Oder hast du eher den Eindruck, dieser Gott interessiert so überhaupt gar nicht, wie es mir geht? Oder sogar noch schlimmer, dass du den Eindruck hast, dieser Gott ist gegen dich? In welcher Beziehung stehst du zu ihm, auf dessen Namen du getauft bist? So oder so? Nein, Gott ist nicht hier als der, der gegen dich ist und der sagt, ich will dich strafen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, auch wenn andere das nicht so sehen, die Strafe liegt auf Jesus. Und wir sind unterwegs mit dieser guten Botschaft des Evangeliums, dass es Befreiung gibt, Erlösung gibt. Und dass Gott für uns ist. Und so wie er alle Sterne mit Namen kennt, so kennt er deinen Namen heute Morgen. Er kennt dein Leben, deine Situation und er will hineinreden, um dir Befreiung zu schenken. Ja, Gott hatte Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt. Aber mit diesem Ziel, sie dort in der Fremde zu gewinnen, dass sie wieder zurückfinden und dahin kommen, wo sie eigentlich hingehören, mit offenen Herzen in die Gemeinschaft mit Gott. Und das war das Wunder dann in der babylonischen Gefangenschaft. Dort sind Synagogen entstanden, dort haben die Leute wieder gelernt, auf Gott zu hören. Und dort wurden wieder Menschen erweckt, wach gemacht und erneuert, um nach Hause zu kommen. Das ist das Ziel Gottes, auch auf Wegführungen, die uns vielleicht nicht so gut gefallen. Er sagt, ich möchte dir Zukunft geben. Dieses Wort hier, doch nun, hat das zum Hintergrund, was ich gerade sagte. Verzweifelte Leute, Leute, die sich verlassen fühlten, bekommen jetzt ein Wort gesagt, was das Leben neu eröffnet. Doch nun, spricht der Herr. Das ist nicht das Letzte. Dein Gefühl, von Gott verlassen zu sein, ist nicht das Letzte. Jetzt redet Gott und möchte dir Hoffnung geben. Und jetzt achtet mal drauf, wie Gott Hoffnung schenkt. Achtet mal auf die Seelsorge Gottes. Ich glaube, sie ist exemplarisch, eben nicht nur für Israel, sondern auch für uns. Er erinnert sie an ihre Herkunft. Er erinnert sie daran, wo sie ihren Ursprung haben. Gott hat sein Volk erschaffen. Dich, Jakob, habe ich erschaffen. Hier steht dieses Wort, was wir auf der ersten Seite der Bibel finden, dass Gott die Welt erschuf durch sein Wort. Aus dem Nichts, bara, aus dem Nichts. Gott redet und es entsteht was. Gott erinnert sie daran, du, dass du mein Volk bist. Das war eigentlich am Anfang nichts, aber Abraham, dem habe ich gesagt, komm raus aus seiner Verwandtschaft. Dann hat er Isaak, Jakob mit seinen Söhnen. Und dann habe ich angefangen, daraus ein Volk zu machen. Ich habe dich geschaffen aus dem Nichts. Die Gute Nachricht, Bibel übersetzt, ich habe dich ins Leben gerufen. Was heißt das denn? Ich habe dich gewollt. Und das fängt ja dann mit Jakob so richtig an, mit seinen Söhnen. Und ihr wisst, also als Kind war mir der Esau immer sympathischer. Das war ein Kerl, der hat gejagt. Der hatte irgendwo was, wo du denkst, Mensch, nicht so Muttersöhnchen wie Jakob, so ein Hinterlistiger. Aber Gott hat gesagt, ich habe mir den Jakob ausgesucht. Ich habe dich gewollt, Jakob. Ich habe dich geschaffen. Und ihr wisst, dass Jakob hinter einen neuen Namen kriegt. Israel, der, für den Gott kämpft. Gott hat ihn in die Schule genommen. Und da dieses Wort, was wir dann lesen, Israel, ich habe dich gebildet. Ein Wort, wie ein Künstler seinen Ton bildet und daraus ein Gefäß macht. Ich habe dich gebildet als Israel. Da merkt ihr schon, Erlösung ist Handarbeit Gottes. Gott nimmt sich unser an und sagt, ich habe dich gewollt. Und ich habe investiert, dass du deine Bestimmung leben kannst, nämlich mit mir zusammen zu sein. Und dann kommt eben dieses fürchte dich nicht. Wir denken jetzt mal direkt zuerst daran, dass wir uns nicht fürchten müssen vor den Bedrohungen in dieser Welt. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, aber die Leute, die Ahnung haben, sagen, das Hebräische, da geht es gar nicht zuerst um die Emotion Angst, sondern es geht um diese Fluchtbewegung, weg. Und da finden wir zum Beispiel im Paradies, dass Adam und Eva von Gott wegfliehen, weil sie Angst haben vor Gott, weil das schlechte Gewissen sie quält. Und im ersten Johannesbrief, da sagt der Johannes, ihr Leute, in der Liebe ist keine Angst. Und wer Strafe fürchtet, in dem ist die Liebe nicht vollkommen. Also hier wird deutlich, du musst nicht vor mir wegfliehen. Du musst nicht mir aus dem Weg gehen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Das heißt, das Kennzeichen der Erlösung ist, dass meine Fluchtrichtung sich verändert. Ich laufe nicht von Gott weg, sondern ich laufe zu Gott hin, von dem ich weiß, da hat er sein Leben für mich gelassen. Da ist Vergebung, da ist Erlösung. Mit meiner Sünde und Schuld gehe ich dahin. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ein Wort, was eigentlich bedeutet, freigekauft. Gott kauft zurück, was ihm eigentlich gehört. Wir sind nicht versklavt, da hat keiner Anrecht an unser Leben. Der zu Jesus gehört, ist rechtmäßig wieder sein Eigentum. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Wir können unsere Bestimmung wieder leben. Mit ihm zusammen zu sein. Und mir wird das in der letzten Zeit mehr denn je bewusst, dass das Sünde ist, ich bin von Gott getrennt. Da kann ich ja sogar Pastor sein und trotzdem so leben, als ob er nicht da ist. Ne? Und was ein Pastor kann, das könnt ihr auch, bin ich mir sicher. Beziehung geht ganz tief in unseren Alltag hinein. Dieses Bewusstsein, ich bin mit Gott zusammen. Jesus ist mein Leben. Und deswegen ist Erlösung, wieder in diesem Wir mit Jesus zusammen zu leben. Du gehörst zu mir. Seelsorge unseres Gottes. Und ihr merkt, er zeigt denen, die sich verlassen fühlten, abgelehnt fühlten, Leute, ihr seid nicht abgelehnt. Ich habe euch gewollt, ich habe euch gemacht und ich habe alles getan, damit euer Leben gelingen kann. Und jetzt geht er den nächsten Schritt. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein, Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen, die Flammen werden dich nicht verzehren. Okay, du magst jetzt irgendwo in einer Lebenssituation sein, die sich nicht so gut anfühlt. Also wenn dir das Wasser bis zur Nase steht, fühlt sich nicht gut an, ne? Wenn dir die Hitze ins Gesicht schlägt, fühlt sich nicht gut an. Aber Gott sagt, auch wenn es sich nicht gut anfühlt, ich bin da und du wirst nicht untergehen. Und du wirst nicht verbrennen. Du wirst nicht ohne meine Gegenwart und du wirst nicht ohne meine Hilfe sein. Warum nicht? Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin. Ich liefere Äthiopien und Seba an deiner Stelle aus. Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Gott, so haben wir gerade gesagt, ist der Herr über Himmel und Erde, hat alles in der Hand und dieser Gott ist dein Gott. Und der Heilige Israel ist eigentlich der, zu dem wir keinen Zugang haben, der unnahbar ist, weil wir sind von Natur nicht heilig. Dieser Gott ist dein Heiland. Er hat es möglich gemacht, dass wir wieder zusammenkommen. Und das ist jetzt keine technische Geschichte, sondern da liegt sein Herz drin. Er sagt, weil ich dich lieb habe, weil du in meinen Augen kostbar bist, weil du wertvoll bist. Und bitte, das waren Leute, die in der Verbannung waren in Babylon. Ich weiß nicht, was sie da alle gelebt haben. Aber die konnten jetzt nicht glänzen im Blick auf das, was sie besaßen. Sie konnten nicht glänzen, was sie alles so an religiösen Leistungen hatten. Das Gegenteil war der Fall. Aber Gott sagt, ich liebe dich nicht aufgrund deiner Leistung. Ich liebe dich nicht aufgrund dessen, was du hast oder nicht hast. Ich liebe dich bedingungslos, ohne Voraussetzung, weil du in meinen Augen, so sagt Gott, in meinen Augen wertvoll bist. Liebhaberwert, den musst du nicht begründen. In meinen Augen, sagt Gott, bist du kostbar. Und dann macht es dem Volk Israel auch deutlich. Er sagt, an deiner Stelle habe ich andere Länder dahin gegeben. Ägypten, Äthiopien, Saba, vielleicht Eritrea. Die wurden in die Hand der damaligen Weltmächte gelassen, aber Israel, mein Volk, ist in die Freiheit entlassen worden. Merkt ihr? Sie fühlten sich verlassen, sie fühlten sich von Gott abgelehnt und Gott sagt, nein, geh zurück an deinen Anfang, du hast meine Quelle in mir, ich habe dich gewollt. Nein, ich habe dich nicht verlassen, auch wenn du dich so fühlst, ich bin da. Warum? Weil ich nicht aufhöre, dich zu lieben. Das ist Seelsorge Gottes. Vergangenheit, Gegenwart, und jetzt muss natürlich die Zukunft noch aufgerissen werden, dass sie merken, dass sie Zukunft haben. Fürchte dich nicht, wieder nochmal, du musst nicht weglaufen. Du musst nicht meinen, dass du woanders zum Leben kommst. Nein, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich werde deine Kinder aus dem Osten holen und dich aus dem Westen sammeln. Zum Norden sage ich, gib her, und zum Süden, halte niemanden zurück. Bring meine Söhne aus der Ferne, meine Töchter aus allen Winkeln der Erde. Alle, die nach meinem Namen benannt sind, die ich zu meiner Ehre gemacht habe, die ich gebildet und geschaffen habe. Du hast Zukunft. Du Häuflein, Jakob, in der Fremde. Gott zeigt seinem Volk, dass er etwas mit ihnen vorhat. Verzagte Menschen, die sich abgeschoben, ausgemustert vorkommen. Gott sagt, ich habe dich zu meiner Ehre gemacht. Hier geht es um das Volk Israel, das in den Augen Gottes Gewicht hat. Das werden wir sicherlich in der letzten Zeit merken, vor und nach der Wiederkunft Jesu, welches Gewicht Israel hat. Wir merken das jetzt schon. Ne? Ich werde meine Töchter und Söhne von allen Enden der Erde holen. Ich habe die neuesten Zahlen nicht, aber die letzte, die ich hatte, waren weit über 170 Länder, aus denen Juden nach Hause gekommen sind. Im letzten Jahr fast 30.000, 5% mehr als 2017. Also es kommen immer mehr, immer mehr. Ich hole sie. Hat Jesaja gesagt, 700 vor Christus. Natürlich jetzt ein langer Weg. Ihr merkt, Gottes Zeiträume sind immer was länger. Aber du hast Zukunft. Okay, Wort für Israel. Haben wir nichts damit zu tun? Doch, ich glaube, in diesen Worten sind wir mit drin. Nehmen wir nochmal Vers 3. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Die Leute, die Hebräisch können, sagen mir, dort steht der Jesusname. Der Heiland. Jeshua. Jesus, der Messias Israels, ist unser Messias, unser Retter. Und die Söhne und Töchter, die nach seinem Namen benannt sind, das sind auch wir, die wir getauft sind auf seinen Namen. Wir sind damit drin und Jesaja weiß da noch viel mehr von zu reden, dass es nicht nur um das Volk geht, sondern dass Gott mehr im Blick hat, uns im Blick hat. Aber die Seelsorge müssen wir verstehen. Sie fühlten sich nicht so. Denk an deine Herkunft. Krieg deine Gegenwart in den Blick und nimm wahr, Gott verspricht der Zukunft. So, jetzt dann noch dabei, trotz des Wetters. Ja, denkt an Kaffee. Es belebt schon mal ein bisschen. Wir springen jetzt ganz kurz in den Römerbrief rein. Ich bin mit dem Römerbrief im Moment auch unterwegs, wo ich wieder ganz neu entdecke, das ist Evangelium. Und Paulus am Anfang des Römerbriefs macht deutlich, dass er das verkündigt, was schon die alttestamentlichen Propheten verkündigt haben. Das ist jetzt nicht, was dann abgeschlossen ist mit dem Christsein, sondern unser Evangelium, das, was wir glauben, wurzelt genau darin. Paulus verkündigt das, was Jesaja verkündigt hat. Nicht? Der hat ja dann auch davon geredet, dass der Heiland, Jesaja 53, uns sein Leben für uns lässt, damit wir Frieden hätten. Die Jungfrauengeburt und was weiß ich, will ich jetzt nicht ausführen. Paulus macht deutlich, dass er das Evangelium Gottes verkündet, nämlich das Kommen seines Sohnes. Und dann reißt er genau das auf für die Juden und für die Heiden, dass er sagt, ich sag mal mit den Worten von Jesaja, ihr seid blind, ob ihr nun Jude seid oder Heide seid, ihr seid blind für das, was Gott will. Ihr seid taub für das, was Gott will. Ihr ehrt ihn nicht, keiner, der Gott ehrt. Deswegen seid ihr alle unter Verdammnis. Aber jetzt kommt Gott und hat alles getan, damit ihr umkehren könnt, damit ihr Leben bekommt. Jesus hat alles getan. Und die Worte, die Bilder, die er dann gebraucht, die faszinieren. Gott liebt. Nicht, weil die Heiden oder die Juden es wert sind, nach unseren Maßstäben. Die sind alle unter Gericht. Gott liebt, weil er sie liebt, weil er ein Gott der Liebe ist. Und dann heißt es, dass Jesus sein Leben gelassen hat, als wir noch Feinde waren. Merkt ihr, was Liebe ist? Wir lieben oft mit Berechnung. Also wenn du das und das tust, dann liebe ich dich. Wenn nicht, selber schuld. Gott sagt, also Feinde, wer sein Leben für Feinde lässt, kann nicht damit rechnen, dass Feinde plötzlich freundlich werden. Bedingungslose Liebe. Aber Gott hat genau das gemacht und es ist die Liebe Gottes ausgegossen in die Herzen derer, die an Jesus glauben. Er sagt, du kannst wieder Gemeinschaft, deine Bestimmung leben, Gemeinschaft mit Gott haben. Jesus hat es möglich gemacht. Und er hat jetzt eben nicht Blender für uns hingegeben, sondern seinen eingeborenen Sohn. Merkt ihr, wie das alles gesteigert ist? Auch unser Wert ist gesteigert. Er hat jetzt selber für uns gezahlt. Und dann kommt Römer 8, das Lied der Hoffnung, das Lied der Freiheit der Kinder Gottes. Und wenn du dieses Kapitel mal liest, dann merkst du, es wird so viel geseufzt. Die Schöpfung seufzt, weil sie unter unserer Sünde mitleidet. Die Christen seufzen immer noch, weil wir so wenig von dem sehen, was der Kerl da vorne verkündigt, von Freiheit. Wir sind noch hier in einer Welt, die geprägt ist von Sünde. Der Heilige Geist seufzt, heißt es in Römer 8, der uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen bei Gott. Und inmitten dieses Seufzens sagt dann Paulus auch, ja, wir wissen gar nicht richtig zu beten. Aber was wir wissen, jetzt achtet drauf, aber eines wissen wir, all das, was worunter wir leiden, trägt zum Besten, zum Guten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Also auch Römer 8, Leute, die ein bisschen so in der Krise sind. Und wie macht Paulus Seelsorge? Du hast jetzt eigentlich genau dasselbe wie bei Jesaja 43. Achtet mal drauf. Er geht an den Ursprung. Hey, du Christ. Du denkst, es ist ja schön, dass er Israel liebt. Ja, wir können das auch nachvollziehen. Abraham, Isaac, Jakob. Ganz klar, Gott gebildet. Aber jetzt kommt Paulus für uns Heiden. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollten. Menschen, die Gott lieben, weil sie von Gott geliebt sind. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Das ist sicherlich schwere Theologie, das werden wir jetzt nicht mehr vertiefen bei diesem Wetter. Aber ganz einfach ausgedrückt, geht Gott mit uns an die Anfänge. Und Epheserbrief sagt sogar, da war die Welt noch nicht. Da warst du in seinem Herzen. Da hast du noch nichts geleistet, noch nichts gemacht. Und es geht da nicht nur um Vorherwissen, sondern auch um Vorherbestimmung, dass Gott sagt, ich habe dich gewollt. Und alles getan, dass wir beide wieder zusammen sein können. Dass du mit Jesus mein Sohn wirst, dass du mit Jesus meine Tochter wirst. Und am Ende, er hat ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Das ist nicht eine Zukunftsform. Er wird uns mal Anteil an seiner Herrlichkeit geben, sondern ist Vergangenheitsform. Er hat uns bereits gegeben, und Kapitel 8, Vers 1, da gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Wenn du mit Jesus zusammen bist, hier ist er für dich gestorben, symbolisch, dann ist dort für deine Schuld bezahlt. Und dann ist er ja auferstanden und mit seiner Auferstehung ist Herrlichkeit offenbar geworden. Und du bist in Christus bereits verherrlicht und nichts und niemand kann dich jetzt von ihm trennen. Er war gestern im Gottesdienst, der Trauung, habe ich gestern erst gemerkt, ist der Trauvers auch von Anna Lea und von Matthias. Gott ist für uns. Wer kann da noch etwas gegen uns haben oder uns etwas anhaben? Das gründet darauf. Da kann sich die ganze Welt gegen uns stellen. Dieser Gott hat uns gewollt, dieser Gott hat uns gemacht, dieser Gott hat uns als Gedanke in seinem Herzen vor der Schaffung der Welt gehabt. Und dann hat er dich bereitet im Leib deiner Mutter, um mit dir zusammen zu sein, heute und bis in alle Ewigkeit. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Nehmt nochmal das Bild. Paulus sagt in Kapitel 5, er hat sein Leben gelassen für Feinde. Also wenn Gott so liebt, dass er für Feinde, die gegen ihn sind, Rebellen, Die sagen, Gott ist tot, mit dem will ich nicht. Für diese Menschen hat Gott sein Leben gelassen. Kann man mehr geben? Jetzt bist du einer von denen, die nach Hause gekommen sind. Und Paulus sagt, schau mal, wenn Gott sein Leben lässt für Menschen, die gegen ihn sind, was glaubst du, was wird Gott Menschen denen geben, die seine Kinder sind? Verstehst du dieses Bild? Er wird dir mit Jesus alles geben, was du brauchst für Geist, Seele und Leib, für diese Zeit und bis in alle Ewigkeit. Wow, Evangelium. Und dann wundert sich nicht, wenn er am Ende sagt, na gut, der kommt ja dann, genau wie Jesaja, dass er sagt, und was will uns jetzt trennen? Dann listet er auf, Schwert, Fährlichkeit, Krankheit, alles mögliche, hohes, tiefes, nichts, sagt er, kann uns trennen. Alle Möglichkeiten, die du dir ausdenken kannst in dieser Welt. Nicht, du wirst ins Wasser gehen, die Ströme werden dich nicht ersäufen, du wirst ins Feuer gehen, es wird dich nicht versengen. Das hat der Römer 8, will ich jetzt ja nicht auflisten. Du bist gewollt in der Vergangenheit. In deiner Gegenwart ist Gott dabei, auch wenn du dich nicht so fühlst. Und dann jubelt er und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns geliebt hat. Taufgedächtnisgottesdienst. Haben wir ein bisschen gemacht heute. Kommen wir nochmal an den Anfang zurück. Du bist auf den Namen dieses Gottes getauft. Hast du das irgendwann in deinem Leben nochmal festgemacht oder eben in deiner Taufe als Erwachsener festgemacht? Lebst du in dieser Gewissheit, so geliebt zu sein, dass du sagen kannst, in all dem, was auch jetzt an Schwierigkeiten kommt, an Wasser bis zur Nase, an Flitze, können wir jetzt ein bisschen nachvollziehen, und das sind 40 Grad ja noch nicht so viel, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Paulus sagt mal, ich wünschte, ihr könntet mehr erkennen von der Breite, von der Länge, von der Höhe, von der Tiefe der Liebe Gottes. Und ich merke, ich kenne noch zu wenig. Liebe Gottes. Und ganz kurz zurück. Er hat uns dazu berufen, dem Wesen seines Sohnes gleichgestaltet zu sein. Wir sollen Brüdern und Schwester des Erstgeborenen sein. Das heißt, wir erben mit Jesus mit. Merkt ihr nochmal? Wir sind gewollt, wo wir herkommen. Wir sind geliebt, da wo wir sind. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Und wir werden freudig erwartet, wo wir hingehen, als Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Es gibt einen Professor für Neues Testament, ich glaube, der hat jetzt aufgehört, Hans-Joachim Eckstein. Der hat ein Lied dazu gemacht. Das will ich euch gerade mal, das spiele ich vielleicht nächste Woche ein, weil stellt euch schon mal mental darauf ein, nächste Woche kann Auke nicht spielen und ich werde das wieder übernehmen, digital. Betet dafür, dass Gott da Gnade schenkt beim Auswahl der richtigen Lieder. Aber vielleicht als Intro kommt dieses Lied. Das finde ich genial von Eckstein, was er aus diesen Versen gemacht hat. Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Glaubst du das? Wenn er schon vor der Welt an dich gedacht hat, hat sich vorgestellt, Uli, wow, Bünde, eigentlich Schwabenland. Ein Wunsch, den er sich selber erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das sich Gott selber macht. Du bist auf Erden, weil er dort im Himmel schon, eh du warst, an dich gedacht. Du warst gewollt, als du auf diese Welt kamst, auch wenn kein Mensch es dir jemals so sagt. Sollten dich Vater und Mutter vergessen, ist einer da, der nach dir fragt. Kennst du das Glück, wenn dich jemand erwartet? Ist es nicht schön, ganz willkommen zu sein? Kennst du die Freude, wenn andere sich freuen, nur weil du kommst und du allein erwartet zu sein? Mehr als den Sohn kann ein Vater nicht senden. Wertvoll bist du, dass er dir alles gibt. Mehr als sich selbst kann der Sohn dir nicht schenken. Ahnst du es jetzt, wie sehr er dich liebt? Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat, bist ein Geschenk, das sich Gott selber macht. Du bist auf Erden, weil er dort im Himmel, schon eh du warst, an dich gedacht. Herz auf den Punkt gebracht. Gewollt, wo wir herkommen. Freudig erwartet, wo wir hinkommen als Söhne und Töchter Gottes. Und geliebt in der Gegenwart, ganz gleich, was passiert. Und wenn wir jetzt gleich ein Lied singen, ein Leben gegeben, dachte ich zuerst, was kriegt der jetzt da die Kurve? Für den Herrn der Welt. Die Kurve habe ich gekriegt. In der Familie Gottes ist es wirklich so, dass Söhne und Töchter Gottes, die sich so vom Vater geliebt wissen, ihr Leben geben wie Jesus. Darum sind wir gleich ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, weil wir als Geliebte lieben. Und Liebe, die Antwort auf diesen Gott, der uns liebt, ist die Hingabe unseres Lebens. Und mit diesem Gott möchte ich jetzt noch reden. Und lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du wirklich diese Welt umspannst. Du bist der Ewige. Und das, was für uns noch eine Abfolge von Zeiten ist, Herr, du hast den Anfang genauso gegenwärtig wie das Ende. Und ich danke dir, dass wir ganz am Anfang, bevor das überhaupt war, Zeit und Welt, dass du uns zusicherst, dass du an uns gedacht hast, dass du uns gewollt hast, dass du uns ins Leben gerufen hast, weil du jetzt auch leben möchtest mit uns heute und bis in alle Ewigkeit. Herr, das sprengt unser Denken, aber ich bitte dich, dass durch deinen Geist du unser Denken weitest, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir wieder mit den Augen des Herzens sehen und dass wir hören Worte des Lebens, dass wir gegründet sind in deiner Liebe und dass deine Liebe uns fähig macht, in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben, dass wir frei sind, zu tun und zu lassen, was du willst, dass wir frei sind, unser Leben zu geben, weil du dich für uns gegeben hast. Amen.